Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder mit dabei Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Ein Thema, was ganz groß auf uns in Europa zurollt, ist das Thema ESG, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, was alle Unternehmen in den nächsten Jahren verpflichtend machen müssen. Und das ist natürlich ein Thema, was für uns beide und auch für den Umweltcampus super ist, weil wir, ich sag mal fast, wir haben es erfunden.
Das ist sportlich, Herr Dehe.
Ja, also zumindest alles, was da, das Backoffice haben wir quasi erfunden. Das Thema nicht, aber das Backoffice. Aber deine Sicht der Dinge, weil du bist ja im unternehmerischen Beratungsumfeld unterwegs. Wie sieht das aus? Also fangen wir mal vorne an. ESG, was ist das aus deiner Sicht? Ist das
sinnvoll? Ja, also super spannendes Thema und ein riesiges Thema, was nach meiner Auffassung gerade noch massiv unterschätzt wird. Also vielleicht zuerst mal für die Hörer, was heißt das überhaupt? ESG, darüber reden wir ja, ist ein Akronym und das steht für Environmental, also Umweltthemen, Social, soziale Themen und Governance, also unternehmensführungsrelevante Themen. Und was man sich da so vorstellen muss, was steckt da dahinter, wenn alle immer ESG in Unternehmen und so weiter? Im Prinzip ist das eine, wenn man das so sagen will, Welle von Forderungen, die bestimmte Interessengruppen, Lobbyisten, aber vor allem jetzt ja auch der Gesetzgeber mit großem Druck an alle möglichen Organisationen stellt. Also vornehmlich natürlich Unternehmen, aber das betrifft auch andere Organisationen. Die sollen nämlich jetzt und zukünftig noch viel mehr dokumentieren, wie eben sozial und ökologisch und eben gesellschaftlich wertvoll das ist, was sie so tun den ganzen Tag. Das ist eine Anforderung, mit der aus meiner Erfahrung die allermeisten Unternehmen heutzutage überfordert sind, weil sie aus ganz verschiedenen Gründen noch gar nicht so genau wissen, was das alles ist und in welcher Form Berichterstattung funktionieren soll und wie das eigentlich geht.
Ja, also sehe ich genauso. Also wenn man sich mal anguckt, was da alles dazugehört. Du hast jetzt gerade schon gesagt, was ESG bedeutet, also Environmental, Social and Governance. Also ich muss als Unternehmen gucken, wie ist der Einfluss meines Tuns, meiner Geschäfte auf das Thema Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Wasser, Kreislaufwirtschaft, das Thema Umweltverschmutzung und dann Biodiversität. Das ist so die Schlagworte bei Environmental. Ich denke, das ist auch für viele Unternehmen neu, die sich bisher auch nicht mit dem Thema Umweltmanagement oder Energiemanagementsystem beschäftigt haben oder das immer nur am Rande gemacht haben. Auch die ganz großen Konzerne haben das natürlich alle schon längst verinnerlicht. Im Bereich Social, da geht es das Thema Gleichberechtigung, Lohngleichheit, das Thema Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und dann auch Menschenrechte. Dazu zählt auch das ganze Thema Kinderarbeit. Also gibt es ja immer, also nicht alle Länder sind so gut entwickelt wie wir. Naja, und Governance, das ist ja dann die Leitungsebene.
Ist alles rechtlich konform und ist es ethisch in Ordnung und halten wir uns an Recht und Gesetz und ist es gute Compliance und da sind wir compliant mit all den Anforderungen, die es in diesem Umfeld gibt.
Genau, und das ist also schon eine große Herausforderung, da eine Berichtspflicht zu erfüllen. Also es ist halt nicht ganz hundertprozentig geregelt, so das musst du machen und das, weil die Unternehmen natürlich auch so heterogen sind. Es geht ja wirklich von, ich sag mal, großen Stahlkonzernen, Chemieunternehmen bis zum, und irgendwann geht es auch zu den Mittelständlern, also ein kleiner Produktionsbetrieb, selbst, ich sag mal, mittelgroße Rechtsanwaltskanzleien, die müssen sich mit dem Thema beschäftigen, wenn die entsprechenden unternehmerischen Größen haben. Und das ist natürlich schon...
Nicht nur, Henrik, wenn ich das ergänzen darf. Logischerweise müssen die das tun, wenn sie selber davon betroffen sind. Das sind aber in der Tat per heute nur relativ wenig Unternehmen in Deutschland. Ja. Also das ist was sozusagen langsam ansteigt. Die Anforderungen Die werden auf immer mehr Unternehmen ausgeweitet. Das beginnt natürlich mit den ganz großen international tätigen Konzernen, die auch im Kapitalmarkt sich finanzieren. Aber das wird Jahr für Jahr oder in bestimmten zeitlichen Abständen immer mehr ausgeweitet. Das heißt, heute betrifft das auf den ersten Blick gar nicht so viele und womöglich motiviert das ein paar, auch große Mittelständler, so ein bisschen abzuwinken und zu sagen, ach, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wir warten mal ab. Aber manche erleben da gerade ein bisschen ihr blaues Wunder, denn wenn man sich in der Lieferkette mit einem berichtspflichtigen Unternehmen befindet, dann gilt das eigentlich, also indirekt, auch schon für die kleineren Unternehmen, die an diese großen Unternehmen liefern, weil dann werden die Großen kommen und sagen, hier, ich muss berichten, du lieferst an mich, bitte gib mir die Informationen, die ich für meinen Bericht brauche. Und damit sind die im Prinzip im Boot. Ja? Und das ist, was, glaube ich, heute noch massiv unterschätzt wird. Vielen wird das schon klar. Ich habe mich in der letzten Zeit auch ab und zu mit Unternehmen unterhalten, die schon ein bisschen schreckgeweitete Augen hatten, während sie verstehen, was da gerade auf sie zurollt.
Genau, das ist, und ich glaube, man macht sich das nicht bewusst, das sind also jetzt nicht nur 100 oder nur 1000 Unternehmen, die es allein in Deutschland betrifft, sondern Schätzungen, die es gibt, geht in Richtung von 15, 20, vielleicht sogar 25.000 Unternehmen, allein in Deutschland, die berichtspflichtig werden. Ja. Dazu kommen dann nochmal die, die in der Lieferkette sind, die kleiner sind. Genau. Aber dann sage ich als Großer, weil ich es nachweisen muss, dass ich auch meinen Lieferanten vorgebe, entweder ihr erfüllt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung oder diese ESGs. Wenn du das nicht tust, fliegst du aus meiner Lieferkette raus. Dann suche ich mir einen anderen Lieferanten, der das macht. Und damit baue ich natürlich einen Druck im Markt auf, der gut ist, damit wir unsere Nachhaltigkeits- und auch Klimaschutzziele unter anderem, oder die ganzen, also eigentlich sind's ja, bezieht's ja auf die 17 SDGs der UNO, dass wir die nicht nur sagen, ja, finden wir toll und machen wir, wenn es gerade passt, sondern dass wir sie ehrlich meinen und ehrlich umsetzen. Und ich glaube, da wird es für viele Unternehmen, die werden ganz schön in die Röhre gucken am Anfang, wenn die sich nicht darauf vorbereiten.
Ja, jetzt lass uns mal dieses Thema am Kragen packen. Was heißt denn darauf vorbereiten? Und ich glaube, das ist ja auch das allergrößte Problem, mit dem diese Unternehmen konfrontiert sind. Es gibt einfach keinen, der sich damit auskennt. Das ist sozusagen, das ist das Problem, ja. Dass die Unternehmen nicht damit überfordert sind, weil sie es nicht wollen oder so, sondern einfach, weil die in-house die Kompetenz nicht haben. Es entsteht gerade nach meiner Beobachtung ein Eldorado für Unternehmensberatungen, die sich damit auseinandersetzen und den Unternehmen dann sozusagen anbieten, hör zu, wenn du es nicht selber kannst, ich kann's, ich helfe dir. Und da gibt es Firmen, die verdienen sich damit natürlich eine goldene Nase, aber langfristig macht das womöglich aus einer unternehmerischen Sicht viel mehr Sinn, die Kompetenz in-house zu haben und eigene Leute zu haben, die sich damit auskennen und die diesen Prozess auch intern koordinieren. Das ist nämlich auch relativ komplex. Da entsteht gerade im Prinzip eine neue Berufsgruppe, wenn man das so sagen will. Ich würde das den ESG-Manager, würde ich das bezeichnen. Das ist ein super spannender Beruf. Ich erlebe, dass viele unserer Absolventen sich sehr dafür interessieren. Ja, die haben natürlich so ein bisschen den Stempel mit, ich bin ausgebildet worden als Betriebswirt und habe das Thema Nachhaltigkeit bereits gelernt. Dann können die wenigstens schon ein bisschen und haben ein Grundverständnis für die Themen, die da auf sie zukommen. Aber richtige im engeren Sinn ESG-Manager, die du morgen aufs Pferd setzt und dann geht's los, sind das natürlich auch nicht. Ja? Da gehört ganz viel Kompetenz dazu, die man haben muss, um einen solchen Job gut ausfüllen zu können.
Auf jeden Fall. Also wir sehen das selber, weil wir machen jetzt also ESG-Berater noch nicht, aber wenn du allein schon guckst, dass du für Unternehmen solche Klimaneutralitätskonzepte entwickelst, das ist ja ein Schritt oder ein Baustein von diesen drei Bausteinen. Da musst du schon echt fundiertes technisches Wissen haben. Du musst verstehen, was ist Energie und Leistung, wie groß sind Treibhausgasemissionen meiner Prozesse. Da kommt ja dann auch das ganze Abfallthema. Ne? Kreislaufwirtschaft ist ja ein Aspekt des Environmental Pfads. Und es ist weder was für reine technisch ausgebildete Menschen oder Absolvierende, noch für reine Betriebswirte, sondern du musst die Schnittstelle hinkriegen zwischen beiden und eigentlich allen drei Bereichen. Du musst auch juristisch natürlich fit sein.
Ich wollte gerade sagen, also du schaust jetzt, das liegt logischerweise natürlich an deiner Ausrichtung, hast du natürlich einen Hang, auf diese technischen Aspekte zu schauen, aber die juristischen Aspekte sind mindestens genauso wichtig, weil daraus wird ja die Grundlage dieser ganzen Berichtspflichten abgeleitet. Also die, ich würde sagen, die wesentlichen Gesetze, die man dafür verstanden haben muss, sind das, Achtung, es kommt ein schönes deutsches Wort, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. und das zweite ist natürlich die EU-Taxonomie, die man verstehen muss.
Ja.
Und das ist an erster Stelle, das ist Juristerei. Sich mit solchen Gesetzen und Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen, dafür muss man ja ein Verständnis haben, das muss man können. Ja? Dann, wenn man das drauf hat, dann kann man im zweiten Schritt diese ökologischen Themen, du hast gerade davon gesprochen, CO2 und technische Anwendungen und so weiter, integrieren und natürlich auch die sozialen Aspekte und so weiter. Aber das ist ein sehr, sehr interdisziplinärer Job. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wer weiß, ob das überhaupt Leute sind, die wirklich eine solche technische Expertise haben oder ob das nicht eigentlich, Projektmanager sind,
ja,
die ein Überblickswissen haben, die wissen, okay, was sind eigentlich die ESG-Themen? Ja, auch dafür muss eine gewisse Sensibilität da sein, die gute Analytiker sind, ja, da geht es ja ganz oft darum, Daten zu sammeln. Daten, die in dieser Form heute noch gar nicht erhoben werden, weil die Unternehmen das überhaupt gar nicht in ihr normales Reporting eingebettet haben. Da müssen überhaupt erst neue Datenerfassungsstrukturen etabliert werden. Ja, welches Unternehmen weiß heute, in welchem Produktionsprozess wie viel CO2 anfällt? Keins.
Ja. Ja.
Welches Unternehmen ist in der Lage, seinen Vorlieferanten in irgendeiner systematischen Form Informationen über die Einhaltung von Menschenrechtsthemen oder was auch immer abzufragen. Das gibt es ja alles noch gar nicht. Oder nicht noch gar nicht. Aber ich würde mal sagen, beim normalen, auch größeren Mittelständler dürfte das ein weißes Blatt Papier sein in vielen Fällen. Ja, dann müssen das, glaube ich, das müssen auch super Kommunikatoren sein, weil darum geht's ja am Ende, diese Informationen zu haben und zu erfassen, auszuwerten und die dann aber auch nach außen zu präsentieren und eben die Berichte, um die es am Ende ja immer geht, im richtigen Format, verständlich, verdaulich für die Öffentlichkeit, für die entsprechenden Adressaten vorzubereiten. Das alles ist ein Projekt, wenn du das so willst. Ja, die müssen die ganzen Leute an den Tisch bringen, eben die Techniker und die aus der Personalabteilung und die aus der Finanzabteilung. Das muss ja alles gemanagt und gesteuert werden. Ja.
Genau, deswegen ist der Begriff des ESG-Managers, glaube ich, der richtige Begriff. Du brauchst nicht den, in Anführungszeichen, Fachidioten, der super Jurist ist oder super Techniker oder super Betriebswirt, sondern du brauchst den, das wird auch nicht eine Person sein, wenn der Laden groß genug ist, brauchst du auch ein ganzes Team.
Logisch.
Was ein Grundverständnis hat, was die Sprache von allen drei Unterbereiche, nämlich die juristische Sprache versteht, die betriebswirtschaftliche Sprache und die Technikersprache. Denn untereinander verstehen die sich ja nicht, das sehen wir ja bei uns. selbst wir zwei sprechen ja hier und da nochmal eine etwas andere Sprache und haben eine andere Sichtweise. Deswegen da jemanden zu etablieren, der dann auch in der Lage ist, man kennt das ja auch von den Qualitätsmanagementsystemen oder den anderen Managementsystemen, der ist jetzt auch nicht der allerbeliebteste Mitarbeiter im Unternehmen, weil der einfach immer kommt und Daten will und nervt und zusätzliche Arbeit produziert zum Tagesgeschäft, weil man dann in seinem eigenen kleinen Tagesgeschäft gar nicht versteht oder sieht, warum brauche ich jetzt ein Qualitätsmanagementsystem, was einfach essentiell ist, um als Unternehmen heutzutage überleben zu können. Mhm. Und das wird beim ESG-Reporting ähnlich sein, dass die Leute jetzt mal sagen, boah, jetzt kommt der mit dem nächsten Thema. Wir haben schon Qualität, wir haben Umwelt, wir haben Energie, jetzt will er das auch noch haben.
Ja.
Wann soll ich denn nochmal arbeiten?
Genau. Aber
das große Ganze, vor allem dann auf der Management-Board-Ebene, also Vorstand, Geschäftsführung, für die ist das ja wichtig, um das Unternehmen entsprechend zu steuern. Es ist ja ein Steuerungsinstrument.
Ja, und jetzt denk noch weiter. Ja. Also wie du sagst, man erfasst das, man stellt etwas fest, was man berichtet, ist ja eigentlich immer ein bestimmter Status quo. Nun ist das ja alles auf den Weg gebracht worden, um eine bestimmte Entwicklung zu forcieren, zu unterstützen, zu motivieren, zu incentivieren. Ja, dass die Unternehmen eben ein Bewusstsein entwickeln, besser werden wollen, weil zukünftig hat das vielleicht ja auch eine Auswirkung auf Zinsen, die du zahlst, auf Kapital, das du überhaupt bekommst oder nicht. Das heißt, in diesem ESG-Manager-Job ist ja auch der Impuls drin, um die Strategie anzupassen, ja, um das Unternehmen als Ganzes womöglich in der Marschrichtung irgendwo hin zu bewegen. Ja. Also das ist super facettenreich. Da gibt es sozusagen Einstiegslevel-Jobs, aber vor allem gibt es da auch sehr, sehr strategische Jobs, die mit den so erfassten Erkenntnissen und Informationen etwas machen, um Unternehmen in eine bestimmte Richtung langfristig zu entwickeln. Und da brauchst du wieder eine andere Kompetenz oder eine zusätzliche Kompetenz. Und das würde ich so als Change Management, das ist ja eine Art von Restrukturierung von Produktionsverfahren, von Prozessen, von Abläufen und so weiter. Und wie du eben schon gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen Restrukturierung in den Köpfen der Menschen, die heute abwinken und sagen, oh, jetzt schon wieder irgend so ein überflüssiger Bericht, der nachher sowieso keiner liest. Die muss man ja mitnehmen können, die Leute. Man muss dabei also auch noch ein bisschen empathisch sein und die Leute für was begeistern können und ein bisschen ein Netzwerker sein, der erhört wird und die Leute kennt und weiß, wie er an die rangeht. Also das ist super facettenreich und das sind spannende Jobs und wie eben eingangs schon gesagt, die Leute gibt's halt alle gar nicht.
Genau, das ist die ganz große Herausforderung. Ich denke, wir bei uns am Umweltcampus, deswegen vorhin so meine etwas flapsige Eingangsbemerkung, wir haben es quasi erfunden. Ich denke, dass wir bei uns, und es gibt ja weitere Hochschulen, aber ich glaube, so viele sind es gar nicht, die schon mal in die Richtung grundsätzlich ausbilden, die auch professoral die Kompetenz haben, um die jungen Menschen in dem Bereich auszubilden oder auch weiterzubilden. Das ist also ähnlich wie das, ich sag mal so 2010, 11 war, als die Photovoltaikbranche so einen riesen Boom hatte, den ersten großen. Da gab es ja diese ganzen Studiengänge erneuerbare Energien noch gar nicht. Da gab es zwar Elektrotechnik und sowas, aber der Fokus auf Photovoltaik und auch Windenergie gab es nicht. Der Markt war leer. So, da haben die Leute oder die Unternehmen junge Menschen eingestellt, die PV fehlerfrei buchstabieren konnten. Und haben die dann intern durch Learning by Doing ausgebildet. Und da ist natürlich jetzt die Herausforderung für uns als Hochschule, das vorwegzugreifen und dort den Leuten zu erklären, was kommt auf euch zu, was müsst ihr können. Da gehört auch ein bisschen Mathe und Physik und Grundlagen BGB, HGB dazu. Aber am Ende sollen die dann in der Lage sein, in einem Unternehmen dieses Reporting aufzusetzen. Weißt du, wie du vorhin sagtest, das ist ein riesen Datenhaltungsthema. Wo kriege ich überhaupt die Daten alle her? Ich weiß nicht, ob SAP oder andere ERP-Systeme schon Schnittstellen haben, um diese Daten zusammenzufassen. Wahrscheinlich für teuer Geld.
Das entsteht gerade alles. Ja? Weil die sehen, das ist ja auch ein Geschäft. Ja? Ja. Also das ist nicht nur ein Beratungsgeschäft, das ist natürlich auch für die Software, ERP-Software anbieten, ein Riesengeschäft. Weil die sehen, das muss ja irgendwie kanalisiert werden, das muss erfasst werden, verarbeitet werden und dann irgendwie ausgespuckt werden. Da passiert gerade ganz viel an ganz vielen Stellen.
Die Herausforderung wird dann auch noch sein, dass man das für die Unternehmen aber auch angemessen macht. Also nicht jedes Unternehmen muss da ein riesen Reporting-Konzept aufsetzen. Also ich kenne das so ein bisschen aus meiner Zeit noch, als die Energieaudits ganz hoch im Kurs waren. Auch das sind ja verpflichtende Berichte, selbst für kleinere Unternehmen, also das ist nicht KMUs nicht, aber alles, was da drüber ist. Und das war für viele auch eine lästige Pflicht. Da war wenig Verständnis, warum man das braucht. Die haben einfach nicht verstanden, warum ich diese Energiebetrachtung mache, um dann Maßnahmen abzuleiten, um meinen Energieverbrauch zu senken. Heute würden die wahrscheinlich sagen, Mist, hätten wir damals mal gemacht, vor 5, 6 Jahren. Dann hätten wir jetzt in der Energiekrise, wären wir deutlich besser durch die Probleme gekommen. Mhm. Und das muss man bei diesem ESG-Reporting auch machen, zu sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt nicht nur ein hippes Thema, weil es gerade Vogue ist und alle danach streben, sondern das hat auch was damit zu tun, wie unsere Lebens- und damit auch Geschäftsgrundlage sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickelt. Denn sonst, Thema Klimakrise hatten wir ja schon das eine oder andere Mal hier in dem Podcast, sonst wird es übel. Sehr übel. Mhm. Also das ist also eine Herausforderung, da als Unternehmen für sich einen Weg zu finden. Merkst du das denn schon, dass du jetzt da schon Anfragen bekommst von Unternehmen?
Ja, du bist ja. Ja, also total klar. Man wird angesprochen, kennen Sie Leute, die das können? Ich kriege auch Impulse und sage, darüber denken wir bei uns im Fachbereich im Übrigen auch gerade sehr intensiv nach, weil eben Impulse kommen und sagen, ja, ihr seid doch die Uni, jetzt produziert mal so Leute, macht mal. Mhm. Können die das, wenn die bei euch waren? Können die das alles? Das erlebe ich und ich erlebe auch viele Mittelständler, die mich ansprechen und sagen, können Sie uns mal helfen? Können Sie uns mal erklären? Können Sie uns mal einen Überblick geben? Ich habe auch schon mit Studis Projekte gemacht, wo die Studenten einfach mal für ein Unternehmen die Situation untersucht haben und denen dann erklärt haben, wann was auf sie zukommt. Auch das war sehr, sehr interessant. Also es passiert gerade, die Unternehmen sind sozusagen auf Hab-Acht-Stellung und denken drüber nach, wie sie sich auf dieses neue Zeitalter vorbereiten können. Also das erlebe ich immer. Was ganz spannend ist, ich habe neulich einen Bericht gelesen, auch über die Knappheit an entsprechend ausgebildeten Leuten und so. Da war ich schwer beeindruckt, was man dort verdienen kann. Also jemand, der in der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder im Nachhaltigkeitsmanagement arbeitet und dort sozusagen da schon ein bisschen Seniore-Position hat und vielleicht ein kleines Team führt, der kriegt Gehälter bis zu 180.000 Euro im Jahr, was ich sehr, sehr anständig finde. Und selbst für Hochschulabsolventen, also Leute, die von uns mit einem Masterabschluss in der Tasche und natürlich einer entsprechenden Qualifikation, ja, auch Studenten können sozusagen freiwillige Fächer wählen, mit denen sie sich darauf explizit ein bisschen vorbereiten und ausbilden lassen, die kriegen auch 70.000 Euro Schecks pro Jahr. Das finde ich sehr, sehr interessant und ich glaube, das wird auch viele Leute motivieren, diesen Pfad einzuschlagen, weil es halt eine Wachstumsbranche ist, wo es ganz leicht sein wird, einen guten Job zu finden, wo man auch einen Haufen Geld verdienen kann.
Ja, also sehe ich auch so. Ich meine, die Gehälter sind ja also hochattraktiv, denn ich sage mal, wenn du jetzt mit dem klassischen Bachelor oder auch dann Masterabschluss den ersten Job antrittst, wo landest du da? Irgendwann zwischen 40.000 und 50.000 im Jahr, was auskömmlich ist, und dann entwickelst du dich weiter. Aber wenn du natürlich mit solchen Gehältern lockst, klar, wenn der Markt knapp ist, ne, Angebot und Nachfrage, dann musst du gucken, wo die Leute herkommen. Denn wir haben ja an sich den Fachkräftemangel. Also, und jetzt kommen noch neue Branchen dazu.
Genau. Also das ist ja immer eine Frage einfach nur von Köpfen, die es nicht gibt. Und jetzt gibt es auch noch in dieser ohnehin schon bestehenden Knappheit auch noch Qualifikationen, die es nicht gibt. Ja, das ist natürlich eine Zuspitzung der Situation. Man darf sich da aber auch keine Illusionen machen. Das ist natürlich auch nicht immer ein total cooler Job, wo du nur auf der Sonnenseite stehst, sondern man wird ganz viel Widerstand in dieser Funktion auch im Unternehmen erleben. Wir haben das ja eben schon gesagt. Ja. Da wird es ganz viele Leute geben, die gar keinen Sinn darin sehen. Gerade eine, wenn ich das jetzt so sage, eine schon etablierte Generation von auch Entscheidungsträgern, die in der Wasche womöglich mit dem Kopf schütteln und sagen, so ein Quatsch, das doch jetzt nicht bitte auch noch, das wird ja alles immer verrückter. Ja?
Haben wir noch nie gemacht, ne, der Klassiker.
Genau, also gegen die musst du ja kämpfen und ob du da als Fresher, so als Newbie, ob du da immer dich gut elegant durchsetzen kannst, bin ich mir nicht ganz sicher. Das mag auch Situationen geben, wo du das Gefühl hast, jetzt laufe ich gerade vor eine Betonwand und das frustriert auch. Das einerseits und andererseits, wie eben schon gesagt, da darf man sich auch keine Illusionen machen. Das ist ein Job. Da hast du ganz viel mit Daten und Datenauswerten zu tun. Und oft, wenn ich Studis auch bei uns erlebe, die sich bewusst für diese nachhaltigkeitsorientierte Betriebswirtschaft beispielsweise interessieren, ja, dann weiß ich, die haben nicht Datenmanagement und gegen Querköpfe anstinken in der Firma. Das haben die nicht im Kopf. Ja. Die wollen die Welt verbessern. Ja, die sind da manche bestimmt auch so ein bisschen romantisierend unterwegs. Und deswegen glaube ich, da wird es auch ein paar Enttäuschungen geben. Also du musst dich da schon durchkämpfen, glaube ich. Und das Geld will, das will bestimmt hart verdient sein. Also, das verwinkt.
Also sehe ich auch so. Das ist, ich denke, alle Qualitäts- oder Management-Systemberater innerhalb des Unternehmens wissen, was das für ein zäher Kampf ist. Mhm. Ganz, also insbesondere, wenn du es neu aufsetzt. Also ich kenne es noch von der Photovoltaik-Firma, bei der ich damals war. Wir haben auch, tatsächlich, weil wir Lieferant werden wollten für ein großes Projekt, mussten wir diese Management-Systeme, also damals Qualität und Umwelt, nachweisen. Und haben das dann eingeführt mit einem externen Berater als Unterstützung. Aber mir kam dann die Aufgabe zu, an einem Standort dieses Management-System dann aufzubauen. Und da hast du halt die Leute, die sagen, Leute, ich arbeite jetzt schon zu viel, jetzt muss ich noch mehr machen. Und vor allen Dingen ist das ja auch erstmal viel Dokumentation und Papier produzieren. Also ganz doof die Frage, was machst du eigentlich? Erklär mir mal deine Arbeit. Wie geht damals Softwareentwicklung zur Datenerfassung von Photovoltaikanlagen? Da haben wir gesagt, ja, ich sitze hier und mache. Ja, jetzt müssen wir das mal aufschreiben. Und in die Richtung geht es ja also bei diesem ESG-Reporting auch. Du musst dann aufschreiben, was machen wir, was hat das für Auswirkungen, Sozial, Governance, auf das ganze Thema Klima und Umwelt. Und darüber nachzudenken. Und dann auch, am Ende ist es ja dann auch Kennzahlen gesteuert, Kennzahlen zu definieren, die für mich als Unternehmen relevant sind, um zu sagen, ja, wie gut bin ich denn eigentlich? Wie kann ich denn eigentlich meine Nachhaltigkeit bewerten oder bepunkten, um erstmal zu erfassen und im zweiten Schritt zu sagen, und wie kann ich mich jetzt auch noch verbessern? Dass ich sage, jedes Jahr will ich 2% besser werden in der Nachhaltigkeit. Ja, aber was heißt 2% besser Nachhaltigkeit? Und das sind, und am weiterer Aspekt, du willst natürlich auch noch einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Das ist ja erstmal nur ein Kostenfaktor, aber du musst natürlich auch dann darstellen können als ESG-Manager,
genau,
dass sich das monetär auswirkt, positiv aufs Unternehmen und nicht nur kostet.
Genau.
Auch das ist ganz schwierig, denn so eine Vorstandsebene oder auch die Geschäftsführungsebene sagt, erstmal kostest du mich Geld und bringst nichts ein. Warum brauche ich dich? Ich muss dich haben, ich will dich nicht haben. Mach deine Arbeit, aber nerv mich nicht.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Und das ist heute so, das ist ja auch normal. Ja, es muss gerade, wenn die Zeiten schwieriger werden, wie das, was wir jetzt gerade erleben, da sagen die Leute, jetzt müssen wir auch erstmal zusehen, dass das mit den Gewinnen hier funktioniert, bevor wir dann noch Sahne auf den Kuchen, so wird es ja tatsächlich oft noch betrachtet, Sahne auf den Kuchen oben drauf spritzen. Ein Thema, was ich noch sagen wollte, was mir gerade noch im Kopf kommt, was ist natürlich, wir reden die ganze Zeit über Hochschulabsolventen und so weiter. Du hast eben das Wort Qualitätsmanagement kurz erwähnt, aber ein bisschen in einem anderen Kontext. Das ist natürlich, dieses ganze Gebiet, auch eine Riesenchance für Leute, die so ein bisschen sich beruflich verändern wollen, die zum Beispiel eben im Qualitätsmanagement arbeiten, die schon in Reporting Units, im Accounting arbeiten oder so. Die sagen, oh, ich will mich nochmal weiterbilden, ich will noch ein bisschen was anderes machen, ich will mich entwickeln, die schon im Geschäft drin sind und sozusagen, die sich diesbezüglich noch Fachwissen aneignen im Rahmen der Erwachsenenbildung. Auch das ist ja ein Riesenfeld, was gerade aufgemacht wird, was auch spannend ist. Da gibt's ein paar auch ganz gute Zertifikate, die man machen kann, wo man sozusagen das entsprechende Fachwissen mitnehmen kann.
Das ist vor allen Dingen wichtig, denn auch da wird das Beispiel bei den Energieaudits, als die damals eingeführt wurden und verpflichtend wurden, da waren dann auch ganz viele schwarze Schafe, also wirklich Energieberater unterwegs, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Die konnten Energie und Leistung nicht auseinanderhalten. Also ich kenne das von einem Mitarbeiter bei uns, der war mal auf so einer Fortbildung Und dann hatte irgendeiner, der dabei war, ich glaube, der kam aus dem betriebswirtschaftlichen Umfeld, also hatte keinen technischen Background, und fragte dann irgendwann, ja, was sind denn eigentlich Lastprofile? Wie ist mein Energieverbrauch über die Zeit gemessen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen? Was habe ich für Verbraucher? Wo kann ich einsparen? Und der fragte in dieser Fortbildung wirklich, was ist das überhaupt? Wo ich sagen muss, wenn du das nicht weißt, hast du deine Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht. Und trotzdem wird der wahrscheinlich dann irgendeine Art der Energieberatung machen und Unternehmen beraten, ohne Ahnung zu haben. Und was ich hatte bei den Studierenden, die haben dann auch häufig solche Energieaudits durchgeführt im Rahmen von Projektarbeiten im Unternehmen und hatten dann meistens damit zu tun, dass die Energieauditberichte vorliegen hatten und es dann hieß ja, die sind nicht gut, die müssen wir nochmal überarbeiten, da brauchen wir jetzt mal Hilfe für. Und ich habe keinen Auditbericht gesehen, der den Vorgaben entsprach. Und das ist auch das, was dann die BAFA, also Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, der Zoll, der als Bundesbehörde für dieses Thema der Energieaudits jetzt speziell verantwortlich ist, dann auch in einer Metastudie untersucht hat, die Qualität von diesen Energieberatungen eigentlich ja mit dem Ziel, wie schaffe ich es, meine Energie nachhaltig, kostengünstig aufzustellen, diese Berichte waren unterirdisch. Technisch ging es dann meistens noch, was aber nie funktioniert hat, weil es meistens Ingenieure waren, die diese Berichte erstellt haben, die konnten nie dein Thema ordentlich behandeln, nämlich das Thema der Wirtschaftlichkeit. Mhm. Hat nie funktioniert. Und das war, also da waren Dinger drin, das verstehe ja selbst ich als Nicht-Betriebswirt auf den ersten Blick, da ich sagen muss, ha, und wir haben ja beide auch schon interessante Interpretationen von Gewinn und Umsatz und ne? erlebt. Also das ist, und das wird jetzt oder könnte, droht bei den ESGs natürlich auch, dass es da schwarze Schafe gibt, den schnellen Euro machen wollen und die Unternehmen dann aber auf die Nase fallen, weil sie dann nämlich keine gute Qualität bekommen. Denn wie so oft, wer billig kauft, kauft zweimal. Und wenn ich dann wirklich Penale habe. Ich weiß gar nicht, wie das bei den ESGs ist. Weißt du das, wie das ist, wenn ich da diese Berichte nicht ordentlich habe? Gibt es eine Kontrollinstanz?
Ja, aber ich glaube, das wird ganz sanft erst angefangen. Und ich glaube, da wird es irgendwann mal Ordnungsgeldandrohungen oder so geben. Aber ich glaube nicht, dass das gleich wirklich mit scharfen Waffen gekämpft wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also so kenne ich das.
Ich finde sowas wie Schonzeiten.
Ja, also ist ja auch sinnvoll, das ist jetzt ja nicht zielführend, da direkt mit großen Strafen zu drohen. Tatsächlich, also auch da, ich bringe das Beispiel der Energieaudits jetzt andauernd, weil das so ein bisschen spiegelbildlich ist. Die Gefahr einer Bestrafung war so gering, dass du dann unternehmerisch gesagt hast, was mache ich? Mache ich diese Energieaudits, lasse ich die durchführen? Die haben jetzt im mittelgroßen Unternehmen, ich weiß noch, 15.000 Euro gekostet, einmalig, alle 5 Jahre. Und da war die Entscheidung fürs Unternehmen, mache ich jetzt diese Berichterstattung oder mache ich es nicht und riskiere, erwischt zu werden, weil die Prüfquote halt auch nicht hoch ist. Wir haben ja keine 100% Prüfung. Wenn ich erwischt werde, dann wird es halt teuer, aber die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, erwischt zu werden, ist gering, also lasse ich es. Mhm. Klingt immer so, als ob ich diese Energieaudits so schlecht machen würde. Sie sind, glaube ich, ein gutes Werkzeug. Und im Nachgang, glaube ich, wenn man jetzt viele Leute fragt, würden sagen, hätten wir mal gemacht. Aber da muss man jetzt aufpassen bei den ESGs, dass sich das sofort in die richtige Richtung entwickelt. Und das funktioniert, glaube ich, nur, was du vorhin sagtest, über den Druck der Lieferkette, dass ich, wenn ich es nicht ordentlich habe als Unternehmen, aus einer Belieferung herausfliege für ein größeres Unternehmen, was da Wert drauf legt. Und damit, denn dann wieder reinzukommen in die Lieferkette, der Zug ist dann abgefahren. Entweder ich bin drin oder wenn ich rausfliege, bin ich für ewig raus.
Also zumindest ist mal die Gefahr hoch.
Ja. Genau. Das ist echt, also für uns spannend, vielleicht noch abschließend, natürlich wichtig, wir müssen ja dann eigentlich auch heute gegensteuern, denn auch bis wir die Leute ausgebildet haben, das dauert ja 3 bis eigentlich eher 5 Jahre. Ne, 3 Jahre für den Bachelor, dann nochmal 2 Jahre drauf für den Master. Das heißt, also, wenn wir heute nicht anfangen als Umweltcampus, als Hochschule Trier, als Hochschulen im Allgemeinen, ist das wichtig. Und dann auch wieder dein Thema, da es ein internationales Thema ist, zumindest erstmal in Europa, ist es auch ein wunderbares Feld, um mit internationalen Studierenden da zusammenzuarbeiten und die fit zu machen. Denn große Konzerne sind sowieso europaweit unterwegs und in den Lieferketten. Da hilft es nicht, wenn ich den Bericht auf Deutsch schreibe. Das ist Quatsch. Ich muss es immer europäisch denken, vielleicht nicht als kleines Unternehmen, aber das ist also eine Zukunftsperspektive und da müssen wir uns gucken, wie wir uns da aufstellen. Ich glaube, da sind wir schon dabei. Wir bei uns im Fachbereich haben jetzt auch schon angefangen, dort die ersten Themen in die Richtung zu lenken. Ich meine, das sind ja auch Prozesse, die auch bei uns lange dauern. So einen Studiengang neu einzurichten, das machen wir auch nicht von heute auf morgen. Auch da brauchen wir Qualitätssicherungsprozesse, die uns nerven, aber wichtig sind. Und dann glaube ich, also ich habe jetzt keine Sorge, dass wir da in die falsche Richtung gehen. Ich glaube, das Feld, was du gerade sagst, mit der Weiterbildung von Menschen mit Berufserfahrung, das ist nochmal ein Aspekt, den haben wir, glaube ich, noch nicht auf dem Schirm, weil wir immer erstmal nur an die Studierendenschaft mit jungen Menschen denken.
Genau, deswegen habe ich es gesagt, das ist immer der Impuls, aber ich glaube, auch da entsteht ein riesiger Bedarf.
Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, da sind wir an sich von unseren Strukturen, jetzt wieder speziell der Werbeblock für den Umweltcampus, ganz gut aufgestellt. Aber ich glaube, das muss sich jede Hochschule fragen, jeder Fachbereich, wie kann ich da einen Beitrag leisten? Das ist somit, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin mal gespannt. Das wird eine sehr interessante Reise und wir beide werden, glaube ich, den einen oder anderen ESG-Bericht dann auch mit begleiten. Da gehe ich ganz fest von aus.
Ja, ich auch.
Also, ich sag mal so, wir können's.
Ja.
Falls einer einen braucht, Kontaktdaten unter dem Podcast. So, genug Werbung, Spaß beiseite. Ich glaube, den Einstieg haben wir geschafft. Ich glaube, das Thema greifen wir sicherlich noch ein paar Mal auf in den.
Ach, das wird uns noch begleiten, mit Sicherheit.
Ja. Ich denke auch. Deswegen haben wir jetzt mal den ersten Einstieg geschafft. Vielleicht wird ja der ein oder andere aus der Zuhörerschaft jetzt aufmerksam und informiert sich mal und guckt mal, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und dann gucken wir mal, in welche Richtung sich das ganze Thema ESG entwickelt. Von daher, ja, Christian, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gerne. Und
bis zum nächsten Mal.
Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henrik.
Ciao. Nächste Woche geht's dann weiter, wieder mit einem rein energietechnischen Thema. Und wir wollen uns mal mit den Wärmepumpen beschäftigen. Das passt ja ganz gut zu dem vorigen Thema, was wir letzte Woche hatten, zur Geothermie. Dann also die Frage, wo geht die Reise hin bei den Wärmepumpen zur Beheizung von Gebäuden? Das ist ja die Heizung oder das Heizungssystem der Zukunft, so wird es zumindest proklamiert. Da werden wir uns dann nächste Woche mit beschäftigen und in 2 Wochen dann wieder mit Christian Kammlott ein Podcast. Da werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was Hochschulen leisten oder beitragen können zur Energiewende. Gar nicht jetzt nur technische Lösungen entwickeln, sondern allgemein, was können wir als Hochschulen beitragen, um die Energiewende voranzubringen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.